Darf ich oder darf ich nicht? Unsere Gewissenskonflikte, am Beispiel Götzenopferfleisch. Döner essen oder nicht? Fleisch vom Türken holen oder nicht? Oder wenn wir Fleisch kaufen, dann lieber nur koscheres? Oder ganz auf Nummer sicher gehen und gar kein Fleisch essen? Das sind Fragen, die sich einige nicht nur Tora-haltende Geschwister stellen. In diesem Zusammenhang wird auch oft gefragt, wie sieht es eigentlich mit dem Blut im Fleisch aus? Weil doch in Apostelgeschichte 15, 19 bis 20 geschrieben steht, darum urteile ich, dass man denjenigen aus den Heiden, die sich zu Gott bekehren, keine Lasten auflegen soll, sondern ihnen nur schreiben soll, sich von der Verunreinigung durch die Götzen, von der Unzucht, vom Erstickten und vom Blut zu enthalten. Essen wir heute das Blut von Tieren mit? Vor allem, wenn wir so etwas wie zum Beispiel ein Medium Steak bestellen? Diese und ähnliche Fragen wollen wir uns jetzt etwas genauer ansehen. Zuerst das Technische. Ist die rote Flüssigkeit beim Fleisch Blut? Sicherlich kennt das jeder. Man packt ein Stück Rindfleisch aus der Packung und dabei sieht man dann Reste einer roten Flüssigkeit. Oder man bekommt ein Steak serviert und beim Schneiden tritt eine rote Flüssigkeit heraus. Frage: Ist diese Flüssigkeit Blut? Antwort: Nein. Die Flüssigkeit ist Wasser, das sich noch im Fleisch befindet, und das darin enthaltene Myoglobin, ein Protein, färbt dieses Zellwasser rot. Es ist also kein Blut, das sich noch im Fleisch befindet, weil das Tier irgendwie nicht richtig ausgeblutet worden ist. Gut nachvollziehen kann man diesen Punkt, wenn man zum Beispiel ein Stück Hähnchenbrust brät oder eben eine Packung aufmacht. Auch dort sieht man dieselbe Flüssigkeit. Diese ist aber im Vergleich eher durchsichtig bzw. milchig. Der Grund hierfür ist derselbe wie beim Rind oder Lamm. Das heißt, die Flüssigkeit ist nicht Blut, weil Hühner irgendwie durchsichtiges Blut haben, sondern es ist dasselbe Zellwasser wie beim roten Fleisch, nur dass das Muskelfleisch von Hühnern einen sehr viel niedrigeren Myoglobingehalt hat. Da dieses Protein das Zellwasser eben rot färbt, es aber beim Huhn, vor allem in der Brust, so gut wie nicht vorhanden ist, bleibt diese Flüssigkeit farblos. Wäre es wirklich Blut, müsste es auch bei Hühnerfleisch rot sein, ist es aber eben nicht. Warum nicht? Weil es sich eben bei beiden nicht um Blut handelt. Das ist jetzt kein umstrittenes Thema oder so, sondern eine klare Tatsache, die jeder selbst nachprüfen kann. Eine andere Frage, die in diesem Zusammenhang auch häufig gestellt wird, ist: Aber was hat das mit diesem Schuss ins Gehirn auf sich? Vergeht da nicht viel zu viel Zeit, bis das Tier ausgeblutet wird? Und ist das nicht eher das Gegenteil vom Schächten? Der sogenannte Bolzenschuss ist dafür da, dass das Gehirnzentrum für das Bewusstsein und die Schmerzwahrnehmung des Tieres ausgeschaltet wird. Wichtig dabei ist, dass das Herz nach dieser Betäubung weiterschlägt. Das ist für das Schächten und Ausbluten im Anschluss notwendig, da ein schlagendes Herz das Blut aktiv aus dem Körper pumpt. Wichtige Info dabei ist: Die Lebensmittelindustrie hat großes Interesse daran, dass die geschlachteten Tiere ausgeblutet werden. Warum? Erst einmal, weil die Gesetzgebung in diesem Punkt sehr streng ist, aber vielmehr deswegen, weil damit unmittelbar die Gewinnmaximierung verbunden ist. Das heißt, würden die Tiere nicht ausgeblutet werden, dann würde Folgendes passieren. A. Das Fleisch würde rasant schnell verderben. Damit das nicht passiert, müssten die Lieferketten extrem verkürzt werden, was wiederum mit hohen Kosten verbunden wäre. B. Das Fleisch würde optisch viel, viel schlechter aussehen. Dunkle Farbflecken würden entstehen und so weiter. C. Das Fleisch würde schlechter, metallischer schmecken. Und D. Es gäbe kein Blut, das weiterverkauft werden kann. Das heißt, je mehr Blut aus dem Tier austritt, desto besser ist das Ganze für das jeweilige Unternehmen, weil am Ende dadurch, ganz nüchtern betrachtet, mehr Geld in die Kasse kommt. Es sind also nicht zwingend die strengen Richtlinien, die die Unternehmen dazu bringen, die Tiere extrem penibel ausbluten zu lassen, sondern eher die Gewinnmaximierung. Wie ist das mit dem Götzenopferfleisch? Dazu zuerst die Frage, die in diesem Zusammenhang sicherlich am ehesten aufkommt: Ist Halalfleisch gleich Götzenopferfleisch? Antwort: Ja. Jede Schlachtung, die einen religiösen Hintergrund hat und nicht dem einzig wahren Gott, sondern eben einem Götzen geopfert wird, ist am Ende Götzenopferfleisch. Die Frage ist nun: Dürfen wir, unabhängig davon, dieses Fleisch dennoch essen oder nicht? Apostelgeschichte 15, die Verse 28 bis 29. Es hat nämlich dem Heiligen Geist und uns gefallen, euch keine weitere Last aufzuerlegen, außer diesen notwendigen Dingen, dass ihr euch enthaltet von Götzenopfern. Wiederum steht geschrieben in 1. Korinther 10, 25, alles, was auf dem Fleischmarkt angeboten wird, das esst. Wie es im Umgang mit der Heiligen Schrift häufiger mal der Fall ist, gibt es vermeintlich entgegengesetzte, sich vermeintlich widersprechende Verse zu einem Thema. Aber da es keine Widersprüche gibt, die Frage, wie lassen sich diese vermeintlichen Widersprüche auflösen? Um diese Frage zu beantworten, wollen wir uns die drei wichtigsten Passagen zu diesem Thema etwas genauer ansehen. Diese sind 1. Korinther 8, das ganze Kapitel, 1. Korinther 10, ab Vers 14 und Römer 14, das ganze Kapitel. Beginnen wollen wir mit 1. Korinther 8. Vers 1. Was aber die Götzenopfer angeht, so wissen wir, wir alle haben Erkenntnis. Die Erkenntnis bläht auf, die Liebe aber erbaut. Paulus leitet hier in guter alter und bewährter Paulus-Manier das Thema mit einer sehr interessanten Feststellung ein, nämlich, wir alle haben Erkenntnis, die Erkenntnis bläht auf, die Liebe aber erbaut. Man könnte sich da fragen, was hat diese Aussage mit dem Thema Götzenopfer zu tun? Sehr viel. Der Grund, warum das so ist, liegt vor allem darin, dass damals, wie heute auch, alles rund um dieses Thema kontrovers diskutiert wurde. Erkenntnis hatten damals, wie heute viele, nur wie diese angewandt wurde, war entscheidend für ihn. Die Belege hierfür werden wir sehen, wenn Paulus immer wieder auf diesen Punkt zurückkommen wird. Dann werden wir auch seine Aussage hier im ersten Vers und diejenigen in den beiden nächsten Versen viel besser einordnen und verstehen können. Die Verse 2 bis 3. Wenn aber jemand meint, etwas zu wissen, der hat noch nichts so erkannt, wie man erkennen soll. Wenn aber jemand Gott liebt, der ist von ihm erkannt. Nachdem er dies vorab klargestellt hat, kommt er zum eigentlichen Thema und schreibt einleitend, Verse 4 bis 6, was nun das Essen der Götzenopfer betrifft, so wissen wir, dass ein Götze in der Welt nichts ist und dass es keinen anderen Gott gibt, außer dem einen. Denn wenn es auch solche gibt, die Götter genannt werden, sei es im Himmel oder auf Erden, wie es ja wirklich viele Götter und viele Herren gibt, so gibt es für uns doch nur einen Gott, den Vater, von dem alle Dinge sind und wir für ihn. Und einen Herrn, Jesus Christus, durch den alle Dinge sind und wir durch ihn. Hier stellt Paulus klar, dass es für uns nur einen Gott gibt, unseren Vater. Das erwähnt er in diesem Zusammenhang deswegen, weil er das Essen der Götzenopfer in einen Gegensatz dazu bringt. Er schreibt, dass ein Götze in der Welt nichts ist. Das heißt, Gott ist allmächtig, weil, wie er es schreibt, von ihm alle Dinge sind. Der Götze aber ist nichts. Er existiert nicht einmal, er hört nichts, er sieht nichts. In Wahrheit sind es Dämonen, denen geopfert wird, wie wir es später in 1. Korinther 10 noch lesen werden. Er fährt hier erst einmal fort mit Vers 7, aber nicht alle haben die Erkenntnis, sondern etliche machen sich ein Gewissen wegen des Götzen und essen das Fleisch noch immer als Götzenopferfleisch, und so wird ihr Gewissen befleckt, weil es schwach ist. Diese Aussage ist der Schlüsselvers für das gesamte Kapitel und somit auch für das gesamte Thema, denn sie stellt gleich mehrere Dinge auf einmal klar. Erstens, von denen, die Götzenopferfleisch essen, gibt es welche, die die Erkenntnis nicht haben. Von welcher Erkenntnis spricht er? Von derjenigen, die er in den Versen zuvor klargestellt hatte, nämlich, dass ein Götze nichts ist und dass es keinen anderen Gott gibt, außer dem einen, unseren Vater. Um den zweiten Punkt seiner Aussage besser zu verstehen, muss man den historischen Kontext kennen. Denn damals waren die Heiden tief in der Götzenverehrung verstrickt. Das heißt, ihr sogenanntes religiöses Leben war voll mit Ritualen, vor allem eben mit Opfern, die den Götzen dargebracht wurden. Das Essen von diesen Opfern war ein fester Bestandteil dieser Rituale, im Grunde nichts anderes als eine Form der Anbetung, die wie so häufig aus der Tora kopiert wurde. Der dritte Punkt vereint nun diese beiden Punkte durch die Aussage, dass etliche das Fleisch noch immer als Götzenopferfleisch essen. Das heißt, einige der Heiden, die jetzt durch das Werk Christi zur Erkenntnis Gottes gekommen sind, haben, wie Paulus es schreibt, noch nicht die volle Erkenntnis darüber, dass ein Götze nichts ist. Da sie diese Erkenntnis nicht, beziehungsweise noch nicht im vollen Maße haben, essen sie eben das Fleisch nicht einfach nur als Fleisch, sondern immer noch als Götzenopferfleisch. Dadurch, und jetzt kommt eine weitere zentrale Aussage von Paulus für das korrekte Verständnis, machen sich etliche ein Gewissen wegen des Götzen, und so wird ihr Gewissen befleckt, weil es schwach ist. Noch einmal alles bis hierher, nur dieses Mal als Umkehrschluss seiner Aussage, damit der Punkt so noch klarer wird. Hätten alle die Erkenntnis, also die Erkenntnis darüber, dass ein Götze nichts ist, würden sie sich beim Essen des Fleisches kein Gewissen machen, und so würde dann auch ihr Gewissen nicht befleckt werden. Da sie diese Erkenntnis aber eben noch nicht haben, können sie das Fleisch nicht mit reinem Gewissen essen. Dieser Punkt ist so dermaßen wichtig für das korrekte Verständnis, dass wir dich bitten, falls es bis hierhin für dich unklar ist, dass du dir die Zeit nimmst und dir das Ganze noch einmal anschaust. Nachdem Paulus nun seine letzte Aussage mit den Worten »Gewissen, weil es schwach ist« beendet, fährt er folgendermaßen fort. Vers 8. Nun bringt uns aber eine Speise nicht näher zu Gott, denn wir sind nicht besser, wenn wir essen, und sind nicht geringer, wenn wir nicht essen. Das ist eine total befriedende Aussage, wenn man sie korrekt anwendet. Was ist damit gemeint? Stellen wir uns dazu mal zwei Brüder vor, die eine gegensätzliche Ansicht zu diesem Thema haben. Anhand dieser Verse könnte es dazu kommen, dass derjenige, der zum Beispiel kein Problem damit hat, einen Döner zu essen, sich irgendwie stärker im Glauben und mit mehr Erkenntnis gesegnet vorkommt, als derjenige, der es nicht ist. Genauso könnte es aber auch der Fall sein, dass derjenige, der den Döner nicht isst, sich irgendwie heiliger und reiner vorkommt als sein Bruder, weil er sich eben dem Fleisch enthält. Sollte eine derartige Situation entstehen, würde Paulus zu den Brüdern sagen, wir sind nicht besser, wenn wir essen, und sind nicht geringer, wenn wir nicht essen. Dann würde er fortfahren und dem Bruder, der den Döner isst, sagen, Vers 9, habt aber Acht, dass diese eure Freiheit den Schwachen nicht zum Anstoß wird. In anderen Worten, seine Freiheit, die durch die Erkenntnis kommt, dass er unumstößlich weiß, dass ein Götze nichtig ist und er sich deswegen kein Gewissen zu machen braucht, soll am Ende aber nicht dazu führen, dass dadurch das Gewissen seines Bruders befleckt wird. Auf diesen Punkt geht Paulus ein, indem er ein viel krasseres Bild zeichnet als unser Dönerbeispiel. Vers 10. Denn wenn jemand dich, der du die Erkenntnis hast, im Götzentempel zu Tisch sitzen sieht, wird nicht sein Gewissen, weil es schwach ist, dazu ermutigt werden, Götzenopferfleisch zu essen? Die Erkenntnis der hier erwähnten Person ist so groß und sein Gewissen so rein, dass er sogar im übertragenen und übertriebenen Sinne im Götzentempel zu Tisch sitzen und dort das Fleisch essen könnte. Da aber das Gewissen des anderen schwach ist, könnte diese gewissensschwache Person durch die Situation dazu ermutigt werden, Götzenopferfleisch zu essen, obwohl sie diese felsenfeste Erkenntnis eben noch nicht hat. Das wiederum würde dazu führen, was er zuvor klargestellt hatte, nämlich, das Fleisch würde noch immer als Götzenopferfleisch gegessen werden. Und so würde das Gewissen befleckt werden, weil es schwach ist. Daher stellt er dann direkt im Anschluss auch warnend für unseren döneressenden Bruder und für jeden anderen, dessen Gewissen rein ist, fest, die Verse 11 bis 13, und so wird wegen deiner Erkenntnis der schwache Bruder verderben, um dessen Willen Christus gestorben ist. Wenn ihr aber auf solche Weise an den Brüdern sündigt und ihr schwaches Gewissen verletzt, so sündigt ihr gegen Christus. Darum, wenn eine Speise meinem Bruder ein Anstoß wird, so will ich lieber in Ewigkeit kein Fleisch essen, damit ich meinem Bruder keinen Anstoß gebe. Paulus stellt hier auf eindringliche Art und Weise warnend klar, dass die Freiheit, dass du Götzenopferfleisch essen kannst, weil du eben die Erkenntnis hast, dass ein Götze nichts ist, am Ende dazu führen kann, dass du sündigst. Nicht, weil du Götzenopferfleisch isst, sondern weil du deinem Bruder zu einem Anstoß wirst. Sollte das der Fall sein, dann ist es besser, in Ewigkeit kein Fleisch zu essen, damit ich meinem Bruder keinen Anstoß gebe. Durch dieses Verständnis können wir jetzt auch seine einleitenden Worte viel besser einordnen. Vers 1. Was aber die Götzenopfer angeht, so wissen wir, wir alle haben Erkenntnis. Die Erkenntnis bläht auf, die Liebe aber erbaut. Das heißt, wenn ich meinen Bruder wirklich liebe, werde ich es nicht wagen, trotz meiner ach so tollen Erkenntnis, ihm einen Anstoß zu geben. Das ist die wahre Erkenntnis, um die es bei diesem Thema geht – Nämlich, ich habe die Freiheit, das Fleisch zu essen, aber wenn es meinem Bruder zum Anstoß wird, will ich in Ewigkeit nichts davon essen. Erkennt man auf diese Weise, hat man wahrhaftig erkannt, wie man erkennen soll. Erkennt man es nicht, so gilt, Vers 2, wenn aber jemand meint, etwas zu wissen, der hat noch nichts so erkannt, wie man erkennen soll. Erste Korinther 10. Ehe wir mit der Betrachtung dieses Kapitels beginnen, vorab noch einmal die beiden zuvor gelesenen Stellen aus dem Entschluss der Apostel. Sie passen gut zu dem Abschnitt hier. Apostelgeschichte 15, die Verse 19 bis 20. Darum urteile ich, dass man denjenigen aus den Heiden, die sich zu Gott bekehren, keine Lasten auflegen soll, sondern ihnen nur schreiben soll, sich von der Verunreinigung durch die Götzen, von der Unzucht, vom Erstickten und vom Blut zu enthalten. Apostelgeschichte 15, die Verse 28 bis 29. Es hat nämlich dem Heiligen Geist und uns gefallen, euch keine weitere Last aufzuerlegen, außer diesen notwendigen Dingen, dass ihr euch enthaltet von Götzenopfern. Was genau durch die Worte »enthalten von Götzenopfern« und »von der Verunreinigung durch die Götzen« gemeint ist, ist ein weiterer Schlüssel zum Verständnis des gesamten Themas. Ohne dieses Schlüsselverständnis wird man die vermeintlich widersprüchlichen Verse zum Götzenopferfleisch nicht auflösen können. Daher müssen wir uns den Beschluss der Apostel genauer ansehen, denn er kann das eine oder das andere bedeuten. Das heißt, er kann bedeuten, man soll sich von der Verunreinigung durch die Götzen und den damit verbundenen Opfern enthalten, oder man soll sich vom Götzenopferfleisch enthalten. In anderen Worten, bei dem einen geht es um ein Ritual, bei dem anderen ums Essen. Das eine ist so etwas wie die aktive Teilnahme am Götzendienst, das andere nicht. Das wird gleich klarer werden, wenn wir uns weitere Verse dazu ansehen. Wichtig hier ist, sollte es das Letztere, also dass man kein Götzenopferfleisch essen darf, bedeuten, dann hätte Paulus in 1. Korinther 8 gegen den Entschluss der Apostel gelehrt. Da das natürlich Unsinn ist, muss es das Erste, also das Enthalten von Götzen an sich sein. Den Beleg dazu lesen wir dann im 10. Kapitel des Briefs an die Korinther. Die erste Aussage, die die Verbindung zum Götzendienst und auch zum Essen von Götzenopfern aufzeigt, ist 1. Korinther 10, Vers 7. Werdet auch nicht Götzendiener, so wie etliche von ihnen, wie geschrieben steht, das Volk setzte sich nieder, um zu essen und zu trinken und stand auf, um sich zu vergnügen. Die Rede hier ist vom goldenen Kalb. Man machte sich diesen Götzen, diente ihm, indem man ihm opferte und dann anschließend davon aß. 2. Mose 32, 4-6. Und er nahm es aus ihrer Hand und bildete es mit einem Meißel und machte ein gegossenes Kalb daraus. Und sie sprachen, das sind deine Götter, Israel, die dich aus dem Land Ägypten heraufgeführt haben. Und als Aaron es sah, baute er ein Altar vor ihm. Und Aaron rief aus und sprach, ein Fest dem Allmächtigen ist morgen. Und sie standen am nächsten Tag früh auf und opferten Brandopfer und brachten Friedensopfer. Und das Volk setzte sich nieder, um zu essen und zu trinken, und sie standen auf, um sich zu belustigen. Diesen Gedanken des Götzendienstes, also der Darbringung von Opfern und das anschließende Essen davon, führt Paulus dann im 10. Kapitel weiter fort, indem er schreibt, Verse 14 und 18 bis 20, darum, meine Geliebten, flieht vor dem Götzendienst. Seht das Israel nach dem Fleisch. Stehen nicht die, welche die Opfer essen, in Gemeinschaft mit dem Opferaltar? Was sage ich nun, dass ein Götze etwas sei oder dass ein Götzenopfer etwas sei? Nein, sondern dass die Heiden das, was sie opfern, den Dämonen opfern und nicht Gott. Ich will aber nicht, dass ihr in Gemeinschaft mit den Dämonen seid. Ihr könnt nicht den Kelch des Herrn trinken und den Kelch der Dämonen. Ihr könnt nicht am Tisch des Herrn teilhaben und am Tisch der Dämonen. Man kann schnell erkennen, dass hier nicht das isolierte Essen von Fleisch, wie in 1. Korinther 8 thematisiert wird, sondern es wird die Verbindung zwischen Götzen, Götzendienst und den damit verbundenen Götzenopfern, die man isst, aufgezeigt. Obwohl Paulus dann auch hier erneut betont, dass ein Götze nicht etwas sei, ist die hier beschriebene Handlung, im Gegensatz zu dem unproblematischen Essen von Götzenopferfleisch mit einem reinen Gewissen, ein Problem, sogar ein Riesenproblem. Denn hier geht es nicht um das Essen allein, sondern um das Opfern eines Tieres für einen Götzen und das anschließende Essen von diesem Fleisch. Das ist ein Riesenunterschied. Dazu ein Beispiel, damit dieser, man könnte sagen, alles entscheidende Unterschied auch wirklich klar wird. Man stelle sich vor, zu einer Dönerbude zu gehen und sich einen Döner zu holen. Und dann stelle man sich das Unvorstellbare vor, nämlich zusammen mit einem muslimischen Schlachter ein Tier zu opfern, dabei gemeinsam den Namen Allahs auszurufen und dann davon einen Döner zu essen. Und letzteres ist genau das, was mit dem goldenen Kalb passiert ist, wovon hier in 1. Korinther 10 Paulus redet und wovon auch die Apostel geredet haben, als sie sagten, dass man sich von der Verunreinigung durch die Götzen und den Götzenopfern enthalten soll. Obwohl das alles im Gesamtkontext kristallklar ist, wird diese Stelle dennoch häufig als Gegenargument verwendet. Das Ganze wird dann obendrein noch bewusst oder unbewusst dramatisiert, indem man behauptet, dass man durch das Essen eines derartigen Fleisches, wie zum Beispiel eines Döners, in Gemeinschaft mit den Dämonen kommt. Oder wie es in Offenbarung 2, Vers 14 und Vers 20 heißt, der Lehre Biliams oder Isabels folgt. Es gibt sogar Dokus auf dem History Channel und auf Arte, wo Professoren und Doktoren der Theologie und Geschichte genau dieses Thema Götzenopfer aufgreifen und behaupten, wie angeblich Paulus im Widerspruch zu den Aposteln lehrte, da er ja gegen ihren Entschluss in Apostelgeschichte 15 ging und auch gegen das, was Johannes in der Offenbarung schrieb. Indirekt, beziehungsweise vielmehr direkt, werden dadurch dem Zuschauer vermeintliche Widersprüche in der Bibel aufgezeigt. Erschreckend. Da es aber hier keinen Widerspruch gibt und es bei diesen Stellen um zwei völlig unterschiedliche Dinge geht, kann man erneut feststellen und festhalten, wie manches, von dem Paulus schreibt, schwer zu verstehen ist. 2. Petrus 3, Vers 16. So wie auch in allen Briefen, wo er, also Paulus, von diesen Dingen spricht. In ihnen ist manches schwer zu verstehen. Ganz so, wie auch seine Aussage direkt im nächsten Vers in 1. Korinther 10 schwer zu verstehen ist, Vers 23. Es ist mir alles erlaubt, aber es ist nicht alles nützlich. Es ist mir alles erlaubt, aber es erbaut nicht alles. Ist es mir jetzt erlaubt, Götzendienst zu betreiben? Oder sonst alles zu tun, worauf ich Lust habe, da mir ja alles erlaubt ist? Offensichtlich nicht. Dennoch, wenn man es wortwörtlich nimmt, steht genau das da. Und genau so wenden es auch manche an und erfüllen somit die Worte, die Petrus nach seiner Feststellung des schwer zu verstehenden Paulus schreibt. Nochmal 2. Petrus 3, 16, dieses Mal der ganze Vers. So wie auch in allen Briefen, wo er von diesen Dingen spricht. In ihnen ist manches schwer zu verstehen, was die Unwissenden und Ungefestigten verdrehen, wie auch die übrigen Schriften, zu ihrem eigenen Verderben. Es gibt wohl kaum einen anderen Vers, der falsch angewandt zu noch mehr eigenem Verderben führen kann, als der 23. Es ist mir alles erlaubt. Da uns das aber nicht betrifft und uns allen klar ist, dass Paulus seine Aussage einen konkreten Zusammenhang hat und es kein Universalfreifahrtschein ist, machen wir mit einem weiteren konkreten Zusammenhang, in diesem Fall des Gewissens in Sachen Götzenopferfleisch, ohne Teilnahme am Götzendienst weiter. Denn davon redet er in den nächsten Versen. Die Verse 24 bis 25. Niemand suche das Seine, sondern jeder das des Anderen. Alles, was auf dem Fleischmarkt angeboten wird, das esst, ohne um des Gewissens willen nachzuforschen. Wohlgemerkt, Fleischmarkt. Das heißt, jetzt redet er nicht mehr über Götzen, denen man opfert und dann von diesem Götzenopferfleisch isst, wie er es zuvor getan hat, sondern jetzt geht es um das, was er schon im 8. Kapitel thematisiert hatte. Daher lesen wir auch hier erneut dieselben Gedanken, nämlich, dass das Essen von Götzenopferfleisch unproblematisch ist, sofern das Gewissen nicht davon betroffen ist. Wie kann man das erkennen? Indem man das Götzenopferfleisch durch das Fleisch von unreinen Tieren ersetzt. Soll heißen, würde Paulus zum Beispiel über Schweinefleisch essen, was eine klare Sünde ist, dasselbe sagen? Also, alles, was auf dem Fleischmarkt angeboten wird, also auch Schweinefleisch, das esst, ohne nachzuforschen? Nein, das würde er ganz sicher nicht schreiben. Da es aber beim Götzenopferfleisch eben nicht um das Übertreten eines Gebotes, sondern um das Gewissen geht, wie er zwei Kapitel vorher klargestellt hat, empfiehlt er, erst gar nicht des Gewissens willen nachzuforschen. Denn, die Verse 26 bis 27, dem Allmächtigen gehört die Erde und was sie erfüllt. Und wenn jemand von den Ungläubigen euch einlädt und ihr hingehen wollt, so esst alles, was euch vorgesetzt wird, und forscht nicht nach um des Gewissens willen. Auch hier ist der Kontext natürlich nicht irgendetwas Unreines, was uns serviert wird, sondern immer noch Götzenopferfleisch. Daher sagt er auch hier anschließend, Vers 28, wenn aber jemand zu euch sagt, das ist Götzenopferfleisch, so esst es nicht, um dessen Willen, der den Hinweis gab, und um des Gewissens willen, denn dem Herrn gehört die Erde und was sie erfüllt. Auch in dieser Aussage können wir mal wieder seinen eigentlichen Fokus bei dieser Debatte erkennen, nämlich, es geht nicht darum, dass das Essen von Götzenopferfleisch verboten ist, sondern es geht um das Gewissen, genauer um das Gewissen unseres Nächsten. Daher schreibt er auch, um dessen Willen, der den Hinweis gab, und um des Gewissens willen. Er redet also nicht vom eigenen Gewissen. Diese Tatsache macht er im nächsten Vers noch deutlicher. Vers 29. Ich rede aber nicht von deinem eigenen Gewissen, sondern von dem des anderen. Denn warum sollte meine Freiheit von dem Gewissen eines anderen gerichtet werden? Das heißt, für denjenigen, der sich kein Gewissen macht, wie zum Beispiel Paulus, ist es kein Problem, das Fleisch zu essen, aber dem anderen zuliebe sollen wir es nicht essen, weil derjenige sich durchaus noch ein Gewissen macht und daher ja auch auf das Götzenopferfleisch hinweist. Es ist im Grunde derselbe Gedanke, den Paulus zuvor schon im 8. Kapitel herausgearbeitet hatte. 1. Korinther 8, Vers 13. Darum, wenn eine Speise meinem Bruder ein Anstoß wird, so will ich lieber in Ewigkeit kein Fleisch essen, damit ich meinem Bruder keinen Anstoß gebe. Diesen immer wiederkehrenden Gedanken, dass er und andere, die sich kein Gewissen machen, die Freiheit haben, das Fleisch zu essen, diese Freiheit aber dem Nächsten nicht zum Anstoß werden darf, unterstreicht er zum Schluss des 10. Kapitels erneut, indem er das göttliche Prinzip dahinter quasi auf alles Mögliche ausweitet, was wir essen, trinken oder tun. Die Verse 30 bis 32. Und wenn ich es dankbar genieße, warum sollte ich gelästert werden über dem, wofür ich danke? Ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Gebt weder den Juden noch den Griechen noch der Gemeinde Gottes einen Anstoß. Amen. Römer 14. In diesem Kapitel kommt das Wort Götzenopferfleisch in dem Sinne nicht vor, aber wenn man genau hinguckt, wird man erkennen, dass Paulus auch hier dasselbe lehrt wie zuvor, nur hier nicht allein auf das Götzenopferfleisch reduziert, sondern viel umfassender. Er geht generell aufs Essen, aufs Trinken, das Halten gewisser Tage, als auch auf andere Dinge ein, die für den einen kein Problem darstellen, für den anderen aber sein Gewissen beflecken und so zum Anstoß werden können. Er beginnt mit Römer 14 in Versen 1 bis 3. Nehmt den Schwachen im Glauben an, ohne über Gewissensfragen zu streiten. Einer glaubt, alles essen zu dürfen, wer aber schwach ist, der isst Gemüse. Wer isst, verachte den nicht, der nicht isst, und wer nicht isst, richte den nicht, der isst, denn Gott hat ihn angenommen. Im Grunde sagt Paulus hier dasselbe, was wir schon im Korintherbrief gelesen hatten, nämlich, derjenige, der sich beim Essen von Fleisch, was eben dann auch Götzenopferfleisch sein kann, ein Gewissen macht, isst es nicht. Derjenige, der sich kein Gewissen macht, isst alles, also unreine Tiere selbstverständlich ausgenommen. Wichtig dabei ist nur, dass man sich am Ende nicht gegenseitig richtet oder gar verachtet. Daher schreibt er dann einige Verse später, Vers 10, du aber, was richtest du deinen Bruder? Oder du, was verachtest du deinen Bruder? Wir werden ja alle vor dem Richterstuhl des Christus erscheinen. Und Vers 13, darum lasst uns nicht mehr einander richten, sondern das richtet vielmehr, dass dem Bruder weder ein Anstoß noch ein Ärgernis in den Weg gestellt wird. Erneut sehen wir, dass es Paulus bei diesem Thema, wo es wegen dem Gewissen entgegengesetzte Ansichten gibt, extrem wichtig ist, dass zwei Dinge nicht geschehen, nämlich gegenseitig richten und dem Nächsten einen Anstoß geben. Beides darf bei aller Freiheit in Christus auf keinen Fall geschehen. Er fährt dann fort mit Vers 14, Ich weiß und bin überzeugt in dem Herrn Jesus, dass nichts an und für sich unrein ist, sondern es ist nur für den unrein, der etwas für unrein hält. Erneut haben wir einen Vers, der aus dem Kontext seiner Worte gerissen und mit der Gesetzesabgeschafft-Brille sehr leicht missverstanden werden kann. Dass Paulus aber als ein gesetzeshaltender Nachfolger Jesu, Apostelgeschichte 21,24, nicht die Gebote Gottes hinsichtlich der Unreinheit abschafft, ist klar. Er redet hier nicht von göttlichen Geboten, sondern von Dingen, die Menschen selbst für unrein halten. Daher schreibt er, es ist nur für den unrein, der etwas für unrein hält. Wir machen weiter mit den Versen 15 bis 21. Wenn aber dein Bruder um einer Speise willen betrübt wird, so wandelst du nicht mehr gemäß der Liebe. Verdirb mit deiner Speise nicht denjenigen, für den Christus gestorben ist. So soll nun euer Bestes nicht verlästert werden, denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Wer darin Christus dient, der ist Gott wohlgefällig und auch von den Menschen geschätzt. So lasst uns nun nach dem streben, was zum Frieden und zur gegenseitigen Erbauung dient. Zerstöre nicht wegen einer Speise das Werk Gottes. Es ist zwar alles rein, aber es ist demjenigen schädlich, der es mit Anstoß isst. Es ist gut, wenn du kein Fleisch isst und keinen Wein trinkst, noch sonst etwas tust, woran dein Bruder Anstoß oder Ärgernis nehmen oder schwach werden könnte. Nachdem wir nun seinen eigentlichen Fokus in allen bisher gesehenen Stellen erkannt haben, steht hier im Grunde nichts Neues, außer dass Paulus hier das Zusammenspiel aus Gewissensfragen und Nächstenliebe ausweitet und prinzipiell auf alles Mögliche anwendet, was wir tun könnten, das unserem Bruder wegen seines schwachen Gewissens zum Anstoß werden könnte. Er schreibt, noch sonst etwas tust, woran dein Bruder Anstoß oder Ärgernis nehmen oder schwach werden könnte. Nachdem er dieses göttliche Prinzip der Nachsicht und Nächstenliebe quasi auf alles Mögliche ausgeweitet hat, beendet er das Thema mit einer Art Universalformel. Die Verse 22 bis 23. Du hast Glauben, habe ihn für dich selbst vor Gott. Glückselig, wer sich selbst nicht verurteilt in dem, was er gut heißt. Wer aber zweifelt, der ist verurteilt, wenn er doch ist, weil es nicht aus Glauben geschieht. Alles aber, was nicht aus Glauben geschieht, ist Sünde. Die zwei zentralen Aussagen hier sind: Glückselig, wer sich selbst nicht verurteilt in dem, was er gut heißt. Was natürlich erneut nicht bedeutet, dass wir alles Mögliche tun können, nur weil wir es gutheißen. Und die zweite zentrale Aussage ist, alles aber, was nicht aus Glauben geschieht, ist Sünde. Das heißt, wenn wir etwas tun, wobei wir uns ein Gewissen gegenüber Gott machen, handeln wir zweifelnd und nicht aus Glauben. Das sollen wir logischerweise nicht tun. Daher schreibt er, wer zweifelt, der ist verurteilt, wenn er doch ist, weil es nicht aus Glauben geschieht. Auf diese vielleicht einige verunsichernden Aussagen werden wir jetzt im letzten Block noch näher eingehen. Abschließende Gedanken. Zuerst eine kurze Zusammenfassung der wichtigsten Punkte. Erstens, wir als Gläubige in Christus halten uns von jedwedem Götzendienst fern. Wir nehmen an keinen Ritualen teil, wir opfern ihn nicht, wir stellen keine Götzenbilder auf und so weiter und so fort. Zweitens, Götzenopferfleisch zu essen und sich durch Götzen zu verunreinigen, indem man zum Beispiel die zuvor genannten Dinge tut, sind zwei völlig unterschiedliche Dinge. Drittens, beim Essen vom sogenannten Götzenopferfleisch geht es um eine Gewissensfrage, das heißt um ein Thema, bei dem es keine göttlichen Geh- oder Verbote gibt. Viertens, wie man mit diesen Gewissensfragen umgeht, ist die individuelle Sache eines jeden Einzelnen. Fünftens, diejenigen, die sich ein Gewissen machen, weil sie denken, dass sie dadurch ein Gebot übertreten, sollten das, was das Gewissen verursacht, nicht tun, wie zum Beispiel eben Götzenopferfleisch zu essen. Sechstens, diejenigen, die sich kein Gewissen machen, weil sie die Erkenntnis haben, dass ein Götze nichts ist, sollen aus Nächstenliebe darauf achten, anderen keinen Anstoß zu geben. Siebtens, agiert man trotz Erkenntnis in diesem Punkt am Ende nicht in der Nächstenliebe, hat diese Erkenntnis nur aufgebläht. Man hat da noch nicht erkannt, wie man erkennen soll, sprich, die Erkenntnis ist nichtig. Achtens, wir als Gläubige in Christus richten einander nicht wegen Gewissensfragen. Das heißt, derjenige, der ist, soll nicht den anderen richten, der aus Gewissensgründen nicht ist. Und derjenige, der nicht ist, soll nicht wegen seines Gewissens den richten, der in seiner Freiheit ist. Denn neuntens, der ist, ist nicht besser als der, der nicht ist. Und der zehnte und letzte Punkt ist, alles, was nicht aus Glauben geschieht, ist Sünde. Auf diesen letzten Punkt und auf die unmittelbar davor getroffene Aussage Paulus, wer aber zweifelt, der ist verurteilt, sagten wir ja, dass wir noch genauer eingehen werden. Im Grunde geht es dabei nur um einen einzigen Punkt, der diejenigen Geschwister betrifft, die sich generell wegen vielen Dingen schnell ein Gewissen machen. Und da Gewissen und Zweifel meist im Doppelpack kommen und leider allzu oft noch von dem falschen Gottesbild begleitet werden, nämlich dass unser Gott ein ständig strafender Gott ist, ist es vielleicht für den einen oder anderen doppelt und dreifach belastend, wenn man jetzt so etwas liest wie »Wer zweifelt, der ist verurteilt« und »Alles, was nicht aus Glauben geschieht, ist Sünde«. Daher ist es extrem wichtig zu verstehen, Paulus, seine Aussagen haben einen Kontext. Sie bedeuten nicht, dass jemand, der wegen der einen oder anderen Sache Zweifel hat, gleich ein Sünder ist. Der Kontext ist, dass sich jemand ein Gewissen hinsichtlich einer bestimmten Sache macht, wie zum Beispiel eben, ob er einen Döner essen darf oder nicht. Ist diese Frage für ihn noch nicht geklärt, springt er zwischen ist erlaubt und ist nicht erlaubt hin und her. Er hat Zweifel. In anderen Worten, aus der Sicht derjenigen Person, die sich ein Gewissen macht, hat die Frage, ob man Götzenopferfleisch essen kann oder nicht, noch mit Sünde zu tun. Ansonsten würde er sich ja kein Gewissen machen. Da er sich aber ein Gewissen macht, sprich, er denkt, dass es Sünde sei oder sein könnte, und es dann trotz dieser Zweifel dennoch ist, dem ist es dann auch Sünde. Was ja total logisch und nachvollziehbar ist, denn man denkt ja, dass es Sünde sein könnte. Wenn man dann trotz dieser Zweifel dennoch ist, dem ist es dann auch wirklich Sünde. Daher seine Worte, wer aber zweifelt, der ist verurteilt, wenn er doch ist, weil es nicht aus Glauben geschieht. Paulus seine Aussagen beziehen sich also nicht auf Geschwister, die generell mit Zweifeln zu kämpfen haben und sich deswegen irgendwie ständig versündigen. Das sei ferne. Denn so wie seine Worte, alles ist erlaubt oder an und für sich ist nichts unrein, einen Kontext haben, so haben auch diese Worte einen klaren Kontext, den man nicht missverstehen darf. Abschließende Bitte. Wichtig für uns alle ist, dass wir hinsichtlich der verschiedenen Gewissensfragen, mit denen wir im Alltag konfrontiert werden, miteinander reden. Diese Fragen müssen wir dann anhand der Heiligen Schrift prüfen und nachforschen, ob das, sich ein Gewissen zu machen, in der einen oder anderen Sache berechtigt ist oder nicht. Sollte es berechtigt sein, dann haben wir etwas gefunden, was in der Heiligen Schrift Gott und nicht der Mensch als Sünde definiert. Sollte es unberechtigt sein, weil dazu nichts geschrieben steht, können wir uns gegenseitig dabei helfen, frei von diesem unnötigen schlechten Gewissen zu werden. Denn wir wollen nicht, wie Paulus es schreibt, ein schwaches Gewissen haben, sondern wir wollen im Glauben, in der Gott wohlgefälligen Erkenntnis und in der Freiheit Christi wachsen. Freiheit wovon? Freiheit von einem schwachen Gewissen. Freiheit von Angst und Zweifel. Freiheit von Menschengeboten. Freiheit davon, von anderen gerichtet zu werden. Und auch Freiheit vom falschen Gottesdienst. Was ist damit gemeint? Manche Geschwister empfinden bei diesen und ähnlichen Gewissensfragen, also bei Fragen, wozu es keine klaren Geh- und Verbote gibt, eine besondere Form der Heiligkeit, wenn sie sich bestimmter Dinge enthalten. Ob das nun bewusst oder unbewusst gemacht wird und ob diese Ansichten anderen Geschwistern sich selbstlobend dargestellt werden oder man es eher für sich behält, kann von Person zu Person unterschiedlich sein. Fakt ist, dass uns zum Beispiel eine Speise nicht näher zu Gott bringt. Denn wir sind nicht besser, wenn wir essen, und sind nicht geringer, wenn wir nicht essen. 1. Korinther 8, Vers 8. Da diese Denkweise, irgendwie durch spezielle selbstdefinierte Dinge Gott näher zu sein, in diesen und ähnlichen Fällen weit verbreitet ist und die damit verbundene Gefahr für sich und andere allgegenwärtig ist, greift Paulus sie immer und immer wieder auf. Denn damals wie heute gibt es Geschwister, die sich durch das Enthalten von bestimmten Dingen, du darfst das nicht tun, du darfst das nicht essen und so weiter, Gebote machen, die gar keine sind. Wenn diese dann noch anderen als Gottes Gebote weitergegeben werden, wird's brandgefährlich. Denn genau davon hat uns ja Christus befreit, von Menschen geboten. Da diese Gefahr aber allgegenwärtig war und heute noch ist, geht Paulus nicht nur im Brief an die Korinther, sondern auch in nahezu allen seiner anderen Briefe darauf ein. Die passendste Stelle dazu ist sicherlich diese hier, aus Kolosser 2, 21 bis 23. Rühre das nicht an, koste jenes nicht, betaste dies nicht, was doch alles durch den Gebrauch der Vernichtung anheimfällt, Gebote nach den Weisungen und Lehren der Menschen, die freilich einen Schein von Weisheit haben in selbstgewähltem Gottesdienst und Demut und Kasteiung des Leibes und doch wertlos sind und zur Befriedigung des Fleisches dienen. Es gibt also Geschwister, die sich ihre eigenen Gebote machen, wie zum Beispiel, das darfst du nicht, das ist nicht erlaubt, das ist dieses, jenes, welches, deswegen gilt dies und das und so weiter. Diese Gebote nach den Weisungen und Lehren der Menschen sind aber nicht sofort als Menschengebote erkennbar, denn sie haben freilich einen Schein von Weisheit, weil zum Beispiel aus dem Zusammenhang gerissene Verse genutzt werden oder Gebote völlig falsch interpretiert werden. Dinge, die bei Tora-haltenden Geschwistern leider besonders häufig vorkommen. Diese Gebote nach den Weisungen und Lehren der Menschen sind aber aus einem weiteren Grund nicht sofort als Irrlehren erkennbar, denn sie wirken meist besonders heilig und demütig, weil sie oft mit Verzicht und Kasteiungen des Leibes zu tun haben, denn man darf ja dieses, jenes, welches nicht mehr tun. Diese Art von Gottesdienst, so demütig, heilig und Gott wohlgefällig er auch erscheinen mag, ist am Ende dennoch ein selbstgewählter Gottesdienst, der wertlos ist und zur Befriedigung des Fleisches dient. Wichtig bei alledem ist, dass Paulus seine Worte speziell an diejenigen richtet, die aktiv diese Menschengebote propagieren. Das beinhaltet nicht zwingend Missverständnisse, also diejenigen Fälle, wo Geschwister einfach ein falsches Verständnis haben und daher denken, dass man das eine oder andere nicht tun darf. Da sich aber die Welt, inklusive der Kinder Gottes in Babylon, also in der puren Verwirrung befinden und obendrein jetzt neu zur Tora aufwachen, sind diese Missverständnisse und die daraus resultierenden Konflikte leider unvermeidbar. Traurig, aber wahr. Daher gilt auch hier, wie in vielen anderen Fällen auch, wir alle haben Erkenntnis. Die Erkenntnis bläht auf, die Liebe aber erbaut. In diesem Sinne uns allen Gottes Gnade, Wahrheit und Liebe.